Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
19 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. Bei einem Zugunglück im Kanton Wallis stirbt eine Person, über 40 werden zum Teil schwer verletzt. Mehrere Wagen sind zwischen Laax und Viersch entgleist. Die grosse Bankenperformance. Jetzt ist bekannt, wie stabil die Geldinstitute im Krisenfall wären. 7 von 91 europäischen Banken fallen durch den Stresstest. Buße wegen illegaler Giftmüllentsorgung in der Elfenbeinküste. Der Rohstoffhandelskonzern Trafigura muss 1 Million Euro zahlen. In den USA gibt es kein umfassendes Klimagesetz. Präsident Obamas Ziele fallen in sich zusammen. Und schließlich, AIDS-Spezialisten wagen sich an ein Tabu. Sie verlangen eine weniger repressive Drogenpolitik. Mehr zu diesem Wiener Manifest später im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fatzer. Zuerst aber Thomas Fuchs. Er hat die Nachrichten des Tages.
Bei einem Zugunglück im Goms im Wallis ist mindestens eine Person getötet worden. 42 weitere wurden verletzt, 6 davon schwer. Der Glacier-Express der Matterhorn-Gotthard-Bahn sprang aus noch ungeklärten Gründen aus den Schienen. Das Unglück ereignete sich zwischen Laax und Viersch. Die Bahnstrecke auf der Linie Brig-Andermatt wurde gesperrt und auch die Straße war vorübergehend zu. Sie wurde als Landeplatz für die Rettungshelikopter gebraucht. Die meisten Banken in EU-Ländern sind ausreichend gewappnet gegen eine Krise. Das zeigen die Stresstests von 91 europäischen Banken. 7 Banken hätten die Belastungsprüfung nicht bestanden, teilte die Europäische Bankenaufsicht mit. Darunter die deutsche Hypo Real Estate, die verstaatlicht werden musste, sowie 5 spanische Finanzinstitute und eine griechische Bank. Untersucht wurde, ob die Banken genügend finanzielle Polster haben, falls die Konjunktur einbricht und Staatsanleihen stark an Wert verlieren. In Amsterdam hat ein Gericht den Rohstoffhandelskonzern Trafigura zu einer Buße von 1 Million Euro verurteilt. Das in Luzern ansässige Unternehmen hatte vor 4 Jahren den Transport von 500 Tonnen Giftmüll ins westafrikanische Land Elfenbeinküste organisiert. Die giftigen Abfälle wurden auf offenen Halden in der Stadt Abidjan entsorgt, worauf nach Angaben der Behörden mindestens 15 Menschen starben und 100.000 weitere erkrankten. Ein Mitarbeiter von Trafigura und der Kapitän des Schiffes wurden zu bedingten Gefängnisstrafen verurteilt. Die Bundeskriminalpolizei hat den Kampf gegen Ableger der kalabrischen Mafia 'Ndrangheta in der Schweiz zu einem ihrer Schwerpunkte erklärt. Das sagte Bundeskriminalpolizeichef Michael Perle gegenüber Schweizer Radio DRS.
Das Ziel des Schwerpunktes ist es, ein Bild zu erstellen über die italienische Mafia in der Schweiz und zu wissen, welche Familien haben wir, welche Bezüge haben wir zur italienischen Mafia und daraus dann Verfahren generieren zu können.
In ihrem Kampf gegen Mafia-Ableger in der Schweiz steht die Bundeskriminalpolizei, laut Michael Perle, in engem Kontakt mit den italienischen Behörden. Gemäss Experten ist die kalabrische Mafia in der Schweiz vor allem im Tessin und im Wallis präsent, aber auch in Regionen mit großen kalabrischen Gemeinschaften. Die 'Ndrangheta wasche hierzulande vor allem Geld und sei im Waffen- und Drogenhandel tätig. In Rom und Mailand soll jedes 5. Restaurant in der Hand der Mafia sein. Das berichtet die italienische Tageszeitung La Repubblica. Sie beruft sich dabei auf Ermittlungsergebnisse der letzten Jahre. Insgesamt hätten in Italien etwa 5'000 Restaurants kriminelle Besitzer. Meist gehe es darum, Geld zu waschen. In den Betrieben würden außerdem oft Liefer- und Transportgeschäfte abgewickelt. Knapp 2 Monate nach dem Militäreinsatz gegen den Gaza-Hilfskonvoi macht Israel einen Schritt auf die Türkei zu. Israel will der Türkei 3 beschlagnahmte Schiffe zurückgeben, wie ein israelischer Regierungsmitarbeiter bestätigt. Die 3 Schiffe gehörten zur Solidaritätsflotte für Gaza und fuhren unter türkischer Flagge. Insgesamt 6 Boote wollten Ende Mai Hilfsgüter in den Gazastreifen bringen, sie wurden aber von Israel abgefangen. Auf einem türkischen Passagierschiff wurden dabei 9 Menschen getötet. In Pristina haben Polizisten der EU den Verantwortlichen für die Zentralbank des Kosovo festgenommen. Ihm wird Korruption, Steuerhinterziehung und Geldwäsche vorgeworfen, wie die Behörden mitteilen. Neben verschiedenen Bankgebäuden wurden auch private Wohnungen durchsucht. In der Schweiz geht der Streit darüber, wo künftig Herztransplantationen durchgeführt werden sollen, in eine neue Runde. Das Berner Inselspital hat beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erhoben. Es wolle keine 3 Jahre warten, bis die Gesundheitsdirektoren der Kantone dazu ihren Entscheid fällen. Zurzeit werden in Bern, Zürich und Lausanne Herzen transplantiert. Der niederländische Jazzmusiker Willem Breuker ist gestorben. Das teilte die Band des 65-Jährigen in Amsterdam mit. Breuker spielte Klarinette und Saxophon und komponierte. Seine Band war insbesondere für Mixturen bekannt aus Jazz, Pop, Schlager und Klassik. Breuker war zudem für seine oft mit viel Klamauk gestalteten Bühnenauftritte bekannt. Der Brite Mark Cavendish hat die 18. Etappe der Tour de France gewonnen, im Spurt vor dem Australier Julian Dean und dem Italiener Alessandro Petacchi. Es ist bereits der 4. Etappensieg von Cavendish. Im Gesamtklassement führt weiterhin der Spanier Alberto Contador, 8 Sekunden vor dem Luxemburger Andy Schleck. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.201 Punkten plus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.317 Punkten minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 35,17 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,541. Seit gestern Nachmittag sind an manchen Orten der Schweiz mehr als 60 Liter Regen pro Quadratmeter niedergegangen, so zum Beispiel in Luzern, Wädenswil oder St. Gallen. Die Versicherungen rechnen mit Schäden von mehreren Millionen Franken, auch wegen des Hagels. Das Unwetter forderte ein Todesopfer. Im solothurnischen Schönenwirt wurde ein Mann in seinem Zelt von einem Baum erschlagen. Die Wetterprognose: am Abend fällt noch starker Regen und in den Alpen entladen sich einige Gewitter. Morgen Samstag ist es in der Deutschschweiz wechselnd bis stark bewölkt bei 20 Grad. Tagsüber fällt stellenweise Regen, vor allem an den Voralpen und im Osten. Im Westen und im Wallis ist es sonniger und meist trocken. Im Tessin ist es mit kräftigem Nordföhn schön bei bis zu 30 Grad. Am Sonntag wird es überall freundlicher und meist trocken. Im Norden liegen die Höchstwerte bei 21, im Süden bei 27 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 2 und 4 unter DRS Musikwelle und mit diesen Themen geht es hier weiter. Gesucht, Vertrauen, geboten, Bankenstresstest. Wir analysieren die Resultate und fragen nach der Wirkung. Dann: eine schmutzige Geschichte wird zum Präzedenzfall, das Urteil zum Giftmüllskandal. Und wieder bröckelt etwas Lack ab, nun ist auch das Klimagesetz von US-Präsident Obama gescheitert. Erklärungsnotstand in Serbien, das Haager Kosovo-Urteil treibt die Regierung in Belgrad in die Enge. Schließlich neue Töne an der Welt-AIDS-Konferenz in Wien, ein Manifest verlangt eine neue Drogenpolitik. Doch zuerst jetzt zum Schienenunglück im Kanton Wallis. Im Goms ist um die Mittagszeit ein Zug verunglückt. Wagen des Glacier-Express der Matterhorn-Gotthard-Bahn sind zwischen Laax und Viersch entgleist. Eine Person ist dabei gestorben, rund 40 weitere sind zum Teil schwer verletzt. Vieles war zunächst unklar, inzwischen hat die Walliser Polizei informiert. Ich fragte unseren Wallis-Korrespondenten Reinhard Eier in Viersch in der ersten Sendung um 18 Uhr, was er über den Unfallhergang wisse.
Also geschehen ist ja eigentlich Folgendes. Kurz vor 12 Uhr sind 3 Wagen der Glacier-Express-Komposition, die nach Graubünden unterwegs war, entgleist. Der erste Wagen davon, der kippte nur leicht zur Seite und sprang aus den Gleisen. Der zweite Wagen kippte ganz auf die Seite und der letzte rutschte noch einen Teil den Hang hinunter und kam auf dem Dach zu stehen. Und vor allem in diesem letzten Wagen wurden die Fahrgäste verletzt, zum Teil eingequetscht. Es waren vor allem japanische Fahrgäste betroffen von diesen 42 Verletzten. Sie wurden mit 9 Helikoptern und 11 Ambulanzen in die Spitäler, das ganze Wallis hinunter, verteilt bis nach Genf. Nachmittags circa 3 Uhr war die Rettungsaktion dann abgeschlossen und alle verletzten, schwer verletzten Personen waren da schon in Spitalpflege.
Weiß man mittlerweile, wieso der Zug entgleist ist?
Genau, das ist die Frage, die derzeit noch niemand klar beantworten kann. Man spricht von Möglichkeiten. Also man weiß, dass vor wenigen Tagen die Gleisanlagen in dieser Gegend erneuert wurden. Das könnte also irgendetwas mit diesen neuen Gleisanlagen zu tun haben. Ebenso möglich aber ist ein Materialschaden oder eine Materialschwäche wie eine gebrochene Achse. Das zuständige Bundesamt untersucht die Sachen jetzt und will dann informieren, wenn man gesicherte Informationen hat.
Ist das denn eine besonders gefährliche Stelle, wo das Unglück passiert ist?
Eigentlich nicht. Das ist nach einer leichten Kurve auf einer geraden Strecke, sodass man eigentlich nicht sagen kann, warum das da geschehen ist. Weil es gibt nichts, das auf diesen Unfall für sich hinweist.
Aber offenbar ist das Unglück kurz vor einem Viadukt geschehen. Das hätte also noch viel schlimmer kommen können.
Und das ist das Eigenartige, wenn man da hinaufschaut und sieht, diese 3 Wagen, die stehen wirklich gerade 1-2 Meter vor diesem Viadukt. Wenn diese 3 Wagen also 10 oder 20 Meter weitergefahren wären und dort dann entgleist wären, wären sie über 10 Meter hinunter in einen Hang gestürzt. Und es hätte mit großer Wahrscheinlichkeit viel mehr Verletzte und Tote gegeben.
Die Aufräumarbeiten, die sind wohl noch im Gang.
Die sind im Gang, die Rettungsarbeiten in Zürich sind abgeschlossen, die Helikopter sind abgezogen, auch die Ambulanzen sind nicht mehr dort und die Leute, die konnten natürlich nicht weiterfahren, die werden im Feriendorf, das gerade oberhalb von der Unfallstelle ist, von meinem Care-Team betreut und sukzessive jetzt eben zu ihrem Bestimmungsort dann weitergebracht.
Informationen direkt aus Viersch von Reinhard Eier. Jetzt also liegen Sie vor, die lange erwarteten Resultate der Stresstests, die 91 europäische Banken absolvieren mussten. Auf der Basis von Annahmen wurde dabei simuliert, wie die Banken mit Problemen umgehen würden, wie belastbar sie also sind in einer Krise. Das Maß aller Dinge dabei ist die Höhe der Kernkapitalquote, entscheidende Kennzahl für die Stabilität der Bank. Dass diese Testresultate jetzt veröffentlicht werden, hat ein Ziel, das Vertrauen in die Geldinstitute zurückzugewinnen. Seht her, so die Botschaft, uns geht es erwiesenermaßen gut. Thomas Oberer aus der DRS-Wirtschaftsredaktion hat sich die Resultate angesehen. Thomas Oberer ist jetzt hier im Studio. Geht es den Banken tatsächlich gut? Was ist bei den Stresstests rausgekommen?
Also man kann es so sagen, dem großen Teil der europäischen Banken geht es gut. Oder sagen wir es so, sie haben zumindest den Stresstest bestanden. 91 Banken wurden insgesamt getestet, 84 haben bestanden, das heißt, 7 Banken sind beim Stresstest durchgefallen. Eine Bank aus Griechenland, die ATE Bank, eine aus Deutschland, die verstaatlichte Hypo Real Estate und 5 Sparkassen aus Spanien. Sie alle haben die Belastungsprobe nicht bestanden.
Waren das alles ohnehin Wackelkandidaten? Weshalb sind die durchgefallen?
Das ist so, man kann es sagen, es sind eigentlich keine Überraschungen. Bei den Banken, die Probleme hatten, sind das Sachen, die aufgetreten, die man vorher schon wusste. Die Hypo Real Estate Bank in Deutschland, hat überschuldet, dass sie ja bereits dem deutschen Staat gehört, der sie mit Milliarden Euro stützen musste. Experten haben im Vorfeld des Tests gesagt, eigentlich sei es ja absurd gewesen, diese Bank überhaupt noch zu testen, da sie eigentlich ja schon klinisch tot sei. Und bei den spanischen Cajas, den kleineren Sparkassen, da sind ja auch inzwischen Fusionen und Rettungsaktionen vorgesehen. Dass es ihnen schlecht geht, das wusste man, das ist keine Überraschung. Das heißt, kann man so sagen, der Test ist, so der Stand jetzt kurz nach der Veröffentlichung, der Test ist plus minus so ausgefallen wie erwartet.
Und diese 7, die da durchgefallen sind, sind die angezählt? Ist das der Anfang vom Ende?
Nein, ich denke, eine Bank mit schlechtem Resultat, die ist jetzt noch nicht akut gefährdet, denn man muss ja sehen, die Bank hat nicht im Moment ein Liquiditätsproblem, es fehlt ihr nicht im Moment am Geld. Der Test hat ja nur geschaut, was passiert, wenn in der Zukunft Sachen vorkommen, die eben die Bank belasten würde. Die Bank mit einem schlechten Resultat, die hat jetzt die Möglichkeit, neues Kapital zu suchen, neue Investoren zu gewinnen. Schafft das eine Bank nicht, dann kann sie im Normalfall auf die nationalen Rettungsprogramme zurückgreifen. Die hat man ja wegen der Finanzkrise geschaffen. Und im Extremfall hat die EU-Kommission sogar gesagt, die EU als Ganzes würde mit ihrem 750 Milliarden Euro Rettungsschirm bereitstehen. Eines muss man sagen, es tönt vielleicht ein bisschen absurd. Eine Bank, der schlecht geht, die soll jetzt versuchen, wieder neue Investoren zu gewinnen. Die soll neues Geld suchen. Das werden viele sagen, das geht doch gar nicht. Aber man muss hier vielleicht auf die USA schauen. Dort gab es ähnliche Stresstests Ende 2009. Und die US-Banken, die damals schlecht abgeschnitten haben, die haben es geschafft, in kurzer Zeit neues Kapital zu finden, neue Investoren zu gewinnen. Jetzt muss sich also zeigen, ob das auch bei diesen europäischen Banken gelingt.
Diese ganzen Stresstests, die haben ja schon im Vorfeld sehr viel zu reden gegeben. Vor allem die ganze Anlage dieser Tests wurde kritisiert. Wie ist man denn nun vorgegangen in Europa?
Also eines kann man sagen, auch wenn die genauen Details im Moment noch nicht da sind, eines kann man sagen, der Test war wohl eher harmlos. Warum ist das so? Die beteiligten Banken und vor allem auch die Politiker in Europa, die hatten natürlich ein großes Interesse daran, dass möglichst viele Banken diesen Test bestehen. Deshalb ist es kein Wunder, dass da sehr rasch Kritik aufkam, der Test sei eben zu weich ausgefallen. Zum Beispiel hat man nicht getestet, was würde passieren bei einem totalen Marktversagen, also so ähnlich wie es damals geschah zu Höhepunkt der Finanzkrise, als die Banken sich gegenseitig kein Geld mehr gaben. So ein totales Marktversagen, sagen Experten, das wäre wichtig gewesen. Was jetzt gemacht wurde, ist in Anführungsschlusszeichen vielleicht eher eine Beruhigungspille.
Eine Beruhigungspille, um eben auch neues Vertrauen zu schaffen, was ja eindeutig das Ziel ist. Wird das funktionieren?
Das ist natürlich jetzt im Moment noch schwierig zu sagen, jetzt am Freitagabend. Die Politiker, kann man sagen, die hoffen es natürlich. Die Experten auf der anderen Seite, die sind skeptisch. Das ganze Hin und Her, denke ich, über diese Stresstests im Vorfeld, das war wohl eher kontraproduktiv. Lange war ja nicht klar, soll man die Details veröffentlichen, soll man die Namen der Banken nennen, wann soll man informieren, wer soll das tun? Und ich denke, all dies führte zu einer unnötigen Verunsicherung, genau das Gegenteil, was man eigentlich erreichen wollte. Rasch kam deshalb eben auch das Gerücht auf, will man da allenfalls sogar etwas verheimlichen. Auch hier wieder der Verweis auf die USA. Die haben es letztes Jahr meiner Meinung nach besser gemacht. Sie haben nach einem ähnlichen Test klar, sauber informiert, notwendige Konsequenzen gezogen. Das heißt, geschaut, dass die Banken wieder auf die Beine kommen. Und da kam eben in den USA der gewünschte Effekt einer Beruhigung zustande. Ich denke, in Europa hat man jetzt ein Wochenende Zeit, sich das Ganze anzuschauen. Und am Montagmorgen, wenn die Börsen öffnen, dann wird sich zeigen, was passiert. Das heißt eben, ob die Anleger Vertrauen gewonnen haben oder ob sie im Gegenteil die schlechten Banken abstrafen.
So viel zu den europäischen Tests. Beinahe gleichzeitig hat jetzt auch die Finanzmarktaufsicht der Schweiz, die FINMA, ihre Stresstests der UBS und der CS veröffentlicht. Wie schneiden denn die Banken bei uns ab?
Ja, also man kann sagen, die UBS und die CS, die schneiden beide gut ab. Ihre Kernkapitalquote, die liegt auch nach dem Stresstest bei über 8%. In Europa war sogar nur 6% nötig. Wie hoch genau, will die FINMA aber nicht sagen, nur so viel, soweit sei mit den beiden Großbanken alles in Ordnung.
Wo liegen denn die Unterschiede dieser Tests in der Schweiz zu denen in Europa?
Vereinfacht gesagt kann man sagen, die Tests sind eigentlich sehr, sehr ähnlich. Es werden ähnliche Stressszenarien als Grundlage genommen. Aber trotzdem genau hingeguckt kann man sagen, die FINMA legt ein wenig strengere Maßstäbe an. Das hat den einfachen Grund, dass die beiden Großbanken in der Schweiz derart dominant sind wie in fast keinem anderen Land. Das heißt, in der Schweiz ist eben das Risiko auch größer, wenn tatsächlich die UBS oder die CS Probleme bekommen. Deshalb die Tests ein wenig strenger. Ich denke, wenn man Europa, die Schweiz anschaut, sozusagen als Fazit, eines muss man sehen, auch wenn alle Banken, die bestanden haben, zumindest stolz sagen werden, wie gesund sie sind, wie gut ihre Kernkapitalquote ist. Das ist zwar schön, aber man muss eines klar sehen, noch sind die europäischen, die Schweizer Banken fragil, und zwar eben überall in ganz Europa. Denn eines muss man auch sehen, bis in ein paar Jahren, da gelten eigentlich ganz neue, strengere Anforderungen, wie hoch eine Bank verschuldet sein darf. Und von diesen Zielen, da sind die meisten Banken noch weit entfernt. Darüber hinweg dürfen diese Tests heute nicht führen. Also ich denke, man darf die positiven Resultate der Stresstests nicht überbewerten.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Wirtschaftsredaktor Thomas Oberer. Im August vor 4 Jahren tat sich Beängstigendes in der Elfenbeinküste. Menschen hatten Atemnot und Nasenbluten und wussten nicht, weshalb. Die Suche nach der Ursache brachte einen der größten Giftmüllskandale der Welt ans Licht. 500 Tonnen schleimiger Dreck, hochgiftige Schlacke, die ein griechischer Frachter im Stadtgebiet von Abidjan heimlich auf offenen Halden abgeladen hatte, verbreiteten sich in der Kanalisation und verpesteten Wasser und Luft, mit katastrophalen Folgen. Als Folge davon trat die ganze Regierung der Elfenbeinküste zurück. Jetzt mussten sich auch der Kapitän des Schiffs Probokwala und der Konzern Trafigura und die Amsterdamer Hafenbehörde juristisch verantworten. Das Strafgericht auferlegt dem Konzern Trafigura eine Buße von 1 Million Euro. Auslandredaktorin Veronika Mayer.
Marietta Hayono ist hörbar erleichtert. Wochenlang hatte sie im Gerichtssaal gesessen, hatte zugehört, was Anklage und Verteidigung zu sagen hatten und gehofft, dass das Verdikt gesprochen würde, das sich die Greenpeace-Aktivistin wünschte. Sie, die zusammen mit ihrer Organisation maßgeblich daran beteiligt war, dass es überhaupt zu diesem Prozess in Amsterdam gekommen war.
Finally, after 4 years, a judge has confirmed and found the company guilty, the company Trafigura, of illegally exporting toxic waste to Africa.
Nach 4 Jahren endlich habe ein Richter bestätigt, dass Trafigura schuldig sei, schuldig, illegal giftigen Abfall von Amsterdam nach Afrika exportiert zu haben. Trafigura, so sagte es der Richter, habe nicht nur gegen internationale Exportbestimmungen verstoßen, sondern auch verschwiegen, welch gefährliche Ladung die von ihr gecharterte Probokwala damals mit sich führte. Damals, das war am 2. Juli 2006. Der Tanker war im Amsterdamer Hafen eingelaufen, um einen Abnehmer für seine Ladung zu finden. Mehrere hundert Tonnen giftiger petrochemischer Abfall, deklariert als normales Schmutzwasser. Doch dieses Schmutzwasser stank zum Himmel. Eine Entsorgungsfirma in Rotterdam war bereit, die giftige Schlacke in einem Sondermüllofen zu verbrennen. Trafigura lehnte ab, zu teuer. Das Unternehmen habe so 400.000 Euro gespart, bemerkte der Staatsanwalt während des Prozesses in Amsterdam nicht ohne Ironie. 400.000 Euro für ein Unternehmen, das 2009 einen Umsatz von 52 Milliarden Dollar auswies. Nach dem Vorfall in Amsterdam lief die Probokwala aus, ein klarer Verstoß gegen internationale Konventionen, und landete Wochen später an der Elfenbeinküste. Dort wurde der giftige Abfall auf offenen Deponien in der Hafenstadt Abidjan ausgekippt, in der Nähe von Gemüsegärten, Wasserreservoirs und spielenden Kindern, für einen Spottpreis von rund 30 Euro pro Kubikmeter. Dass es so weit kam, dass die Probokwala ihre stinkende Fracht von Europa nach Afrika transportieren konnte, das lastete das Gericht in Amsterdam nicht nur der Rohstoffhandelsfirma Trafigura an, auch ein Angestellter der Firma in den Niederlanden und der Kapitän der Probokwala wurden dafür verurteilt und erhalten bedingte Gefängnisstrafen. Ein wichtiges Urteil, findet Achim Steiner, der Direktor des UNO-Umweltprogramms UNEP.
Ich glaube, es schafft einen Präzedenzfall, dass Verantwortlichkeiten für solche Vorgehen auch im internationalen Kontext auch Konsequenzen hat für Mitarbeiter. Denn damit wird auch die Verantwortung und die Verantwortlichkeit Einzelner mehr in den Vordergrund gerückt.
Die Verantwortung für ein Vergehen, an dem wahrscheinlich mindestens 15 Menschen starben, wie ein Bericht der UNO feststellt. Zehntausende wurden krank, litten unter Hautausschlägen oder Sehstörungen. Tonnenweise Schlacke ist außerdem ins Grundwasser in der Stadt Abidjan gelangt, mit unabsehbaren Folgen. Zwar hatte Trafigura 2007 der Elfenbeinküste außergerichtlich 150 Millionen Euro Schadenersatz gezahlt, ebenso entschädigte sie rund 30.000 Personen, die Angehörige verloren hatten oder krank geworden waren. Als Schuldeingeständnis wollte Trafigura die Zahlungen aber nicht verstanden wissen. Für Marietta Hariono von Greenpeace ist deshalb klar, Trafigura muss auch in Afrika vor Gericht.
It's not enough yet, because we should realize that Africa was not into the picture at all.
Das heutige Urteil in Amsterdam genüge nicht. Auch was in Afrika passiert sei, das Deponieren des Giftmülls, die Gefährdung der Menschen dort, auch dafür müsse Trafigura der Prozess gemacht werden. Ob es dereinst so weit kommen wird, ist noch unklar. Was das Urteil in Amsterdam betrifft, so gab die Firma Trafigura bekannt, sie wolle es nun genau studieren und dann gegebenenfalls Berufung einlegen.
Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit politischen Forderungen. Obamas Klimaziele, die sind gescheitert. Serbische Pläne sind ausgebremst und AIDS-Spezialisten machen Drogenpolitik. Präsident Obama muss sein Vorhaben für ein Klimaschutzgesetz begraben für den Moment. Der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Harry Reid, gab bekannt, dass er die notwendige Mehrheit von 60 Stimmen nicht zusammenbringe. Aus Washington, Peter Vögerli.
Nun müssen die bescheidenen Erwartungen für die internationale Klimakonferenz in Cancun Ende Jahr nochmals etwas gesenkt werden. Denn in den USA ist ein Klimaschutzgesetz mit einer CO2-Beschränkung und einem Emissionshandel bis zu den Zwischenwahlen im US-Kongress Anfang November politisch außer Reichweite. Trotz der Ölkatastrophe im Golf. Viele Amerikaner sehen keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Ölpest und dem Klimaschutz. Aber sie sehen einen direkten Bezug zwischen der Arbeitslosigkeit und einem Klimaschutzgesetz. Gerade auch Demokraten aus Bundesstaaten mit enormen Kohlevorräten lehnen das Gesetz ab. Die Gegner, vor allem die Republikaner, argumentieren, das Gesetz sei ein Jobkiller, weil es höhere Strom- und Treibstoffpreise zur Folge habe und dies in einem Land, das auf das Auto angewiesen ist. Diesem Vorwurf will sich eine Mehrheit der Parlamentarier vor den Wahlen nicht aussetzen. Denn obwohl sich der Finanzmarkt in den USA erholt hat, liegt die offizielle Arbeitslosigkeit mit 14,5 Millionen Erwerbslosen nach wie vor bei 9,5% und laut Prognosen wird sich das so schnell nicht ändern. Zählt man jene dazu, welche die Suche nach einem Job aufgegeben haben oder zwangsweise nur Teilzeit arbeiten, kommt man sogar auf 25%. Die Demokraten sind mitschuldig am Scheitern. Denn es war ihnen zunächst gelungen, die Nein-Front der Republikaner aufzuweichen und Senator Lindsey Graham aus South Carolina auf ihre Seite zu ziehen. Doch als das Weiße Haus und die demokratische Führung nicht zuletzt aus wahltaktischen Gründen Ende April kurzfristig auch noch eine Einwanderungsreform auf die Tagesagenda setzte, zog sich Graham verärgert zurück. Die Mehrheit im Senat war verloren. Die Regierung Obama hat in anderthalb Jahren mehrere große, in weiten Teilen des Landes aber auch unpopuläre Reformen durchgesetzt, wie die Revision des Gesundheitswesens. Nun scheint die Grenze des Zumutbaren zumindest im Moment erreicht. Vor allem angesichts der bevorstehenden Wahlen. Was nicht heißt, dass ein Klimaschutzgesetz damit endgültig begraben wäre.
Serbien trägt schwer an seiner Niederlage vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Die Unabhängigkeitserklärung Kosovos sei rechtens gewesen, befanden die Richter ja gestern. Die proeuropäische Regierung in Belgrad ist deswegen jetzt dem Spott und Hohn der Opposition ausgesetzt, denn bei Amtsantritt vor zwei Jahren versprach die Mitte-Links-Regierung der Wählerschaft die Integration in die EU und den Erhalt Kosovos bei Serbien. Der Bericht aus Belgrad von Walter Müller.
Serbiens Bevölkerung hat wenig Vertrauen in die staatlichen Institutionen, der orthodoxen Kirche aber vertraut sie. Deshalb gilt für viele, was Patriarch Irinei, der oberste Kirchenführer, gestern sagte. Der Kosovo sei das Jerusalem Serbiens, dessen heiliges Land. Jetzt, dass Serbien ein stolzer demokratischer Staat sei, werde ihm das Heiligste weggenommen, klagte Patriarch Irinei gestern nach einem Bittgottesdienst für den Kosovo. Die Opposition ließ es nicht beim Klagen bewenden. Staatspräsident Boris Tadic müsse zurücktreten, forderte die nationalistische Partei des vormaligen Ministerpräsidenten Vojislav Koštunica. Boris Tadic ist zugleich Chef der regierenden Demokraten. Er versprach die Integration in die EU und dass der Kosovo bei Serbien bleiben werde. Daraus ist nichts geworden. Nun soll er büßen, meinen seine Kontrahenten. Denn die Regierungskoalition habe das Volk über ein Jahr lang irregeführt und im Glaube gehalten, der Gerichtshof werde im Sinne Serbiens entscheiden, meinte Tomislav Nikolic, Führer der rechtsnationalen Fortschrittspartei. Aber der Entscheid sei nun gefällt. Jetzt müsse man sich die nächsten Schritte überlegen, sagte Nikolic eher resigniert. Um die weitere Strategie nach der Haager Niederlage festzulegen, ist die Regierung heute zu einer Sondersitzung zusammengekommen. Er glaube aber nicht, dass die Regierung und Staatspräsident Tadic einen Plan B hätten, sagt Vladan Marjanovic. Er ist Chefredaktor des englischsprachigen Nachrichtendienstes VIP in Belgrad. Die Regierenden seien tatsächlich überrascht worden. Sie hätten sich zu lange der falschen Hoffnung hingegeben, der internationale Gerichtshof stehe auf Serbiens Seite. Einen Ausweg gäbe es nun nicht mehr, das sei die endgültige Niederlage Serbiens, was den Kosovo angeht.
They will probably try to calm down the public opinion and opposition parties, but actually there is no way out in this situation. This is probably can be called a final defeat for Serbia regarding Kosovo.
Das Geschrei der Opposition sei aber ein Sturm im Wasserglas. Diese sei zu schwach und konzeptlos, um vorzeitige Wahlen erzwingen zu können.
I don't believe that any party, any political leader from the opposition can mobilize that energy you need.
Und für Neuwahlen lasse sich das Volk zurzeit erst recht nicht begeistern, stellt Marjanovic fest. Und tatsächlich, die Bevölkerung reagiert mehrheitlich mit Schulterzucken und depressiven Gefühlen auf die Niederlage. In den 10 Jahren seit dem Sturz Milosevic sind schon zu viele Versprechen nicht erfüllt worden. Besonders bittere Gefühle hegt die serbische Minderheit im Nordkosovo in der geteilten Stadt Mitrovica. Etwa 1000 Kosovo-Serben versammelten sich dort zur Demonstration, gingen aber bald wieder auseinander. Jetzt sei es eben negativ und nicht positiv, wie erwartet, herausgekommen, meinte ein Teilnehmer bitter.
Dobili smo sada suprotan odgovor, što smo mislili da će biti pozitivan, bio je negativan po nas.
Unterstützt von Belgrad haben die Kosovo-Serben im Norden bisher alles daran gesetzt, nicht unter die Kontrolle der kosovo-albanischen Regierung in Pristina zu kommen. Spekulationen im Vorfeld des Hagergutachtens nährten gar die Hoffnung der Kosovo-Serben, dass der Norden Serbien zugeschlagen werden könnte. Doch das klare Verdikt in Den Haag macht Grenzänderungen illusorisch. Weitere Staaten werden jetzt den Kosovo anerkennen, wie er ist, und Serbien kann dem wenig entgegensetzen.
Prävention und Therapie, das waren einmal mehr die zentralen Themen bei der Welt-AIDS-Konferenz diese Woche in Wien. Über 20.000 Expertinnen und Experten diskutierten auch dieses Mal Möglichkeiten, um die Verbreitung der Immunschwäche einzudämmen. Doch einige der weltbesten AIDS-Spezialisten wollen jetzt mehr. In einem radikalen Manifest der Wiener Erklärung fordern sie die Abkehr von der repressiven Drogenpolitik, denn diese trage wesentlich zur Ausbreitung des HIV, der HIV-Epidemie bei. Wissenschaftsredaktorin Katharina Boxler.
Die Wiener Erklärung der AIDS-Experten rührt an ein tödliches Tabu, den Zusammenhang zwischen repressiver Drogenpolitik und der epidemischen Ausbreitung von AIDS. Mit Ausnahme von Kanada und Georgien blieben Reaktionen von Regierungen deshalb bisher aus. Kanada lehnt das Papier ab. Georgien hat es angesichts seines immensen Drogen- und AIDS-Problems als einziges Land unterzeichnet. Ein halbes Jahrhundert schon wird der Konsum illegaler Drogen in den allermeisten Staaten kriminalisiert, auch auf Anraten der Vereinten Nationen. Mit verheerenden Folgen, sagt der Vorsitzende der Manifestautoren, der kanadische AIDS-Forscher Evan Woods.
Chasing people around, drug users and locking them up in prisons, that's where HIV risk behavior takes place and it's very difficult for the public health system to prevent the transmission of HIV infection in those settings.
Die Verfolgung und Inhaftierung von Drogenabhängigen fördere riskantes Konsumverhalten. Verstecke und Gefängnisse seien ein denkbar schlechter Ort, um die Verbreitung des HIV-Virus zu kontrollieren. Evan Woods und die Mitautoren denken dabei vor allem an die Länder der ehemaligen Sowjetunion, wo sich HIV-AIDS schneller verbreitet als in allen anderen Regionen der Welt und wo sich innerhalb von weniger als 10 Jahren die Zahl der Infizierten verdoppelt hat. Besonders dramatisch sei die Situation in Russland, das vollständig auf Repression setze, den Drogenkonsum also ausschließlich als kriminelles Verhalten wahrnehme und selbst Ersatzdrogen wie Methadon verbiete, sagt Evan Wood.
And even medications like methadone is illegal in Russia. So they're so focused on treating it as a criminal justice problem that now over 1% of the population has contracted HIV.
Bereits trägt jeder hundertste Erwachsene in Russland das HIV-Virus in sich. Das sind fast 3-mal mehr Infizierte als in der Schweiz. Trotzdem war die russische Regierung an der Welt-AIDS-Konferenz nicht vertreten. Denn offiziell gilt AIDS in Russland als Randgruppenproblem. Die Verfasser der Wiener Deklaration, allesamt namhafte AIDS-Forscher, wollen solchen Mythen mit wissenschaftlichen Beweisen entgegentreten. Die Strategie des War on Drugs, des Kriegszugs gegen die Drogen, habe weltweit versagt, Trotz massiver Investitionen in die Strafverfolgung habe sich über die letzten Jahrzehnte hinweg gezeigt, dass illegale Drogen immer billiger würden und die infizierten Drogenabhängigen in Osteuropa und Zentralasien immer zahlreicher. Daher seien pragmatische Ansätze wie die staatlich kontrollierte Spritzen- und Drogenabgabe nötig. Deren präventive Wirksamkeit ist wissenschaftlich gefestigt, wie das Beispiel Schweiz zeigt. Bernard Hirschel, HIV-Verantwortlicher am Universitätsspital Genf und AIDS-Forscher der ersten Stunde, gehörten auch zu den Erstunterzeichnern der Wiener Erklärung.
Wir haben Zahlen aus Genf. Man hat gesehen, dass zwischen 1981 und 1985 ungefähr 50% der Drogenabhängigen sich mit HIV infiziert haben. 50% in nur 3-4 Jahren. Jetzt ist diese Rate fast unmessbar klein. Das ist der größte Erfolg in der HIV-Prävention.
Angesichts dieser und anderer Belege fordern die Unterzeichner der Wiener Deklaration Regierungen und internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen auf, Drogenkonsumenten zu entkriminalisieren. Denn der Druck wächst. 33 Millionen Menschen weltweit sind heute mit dem HIV-Virus infiziert. 3 Millionen kommen jährlich hinzu und jede dritte dieser Neuinfektionen steht im Zusammenhang mit dem Konsum illegaler Drogen.
Das war Katharina Boxler aus der Wissenschaftsredaktion und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Angelique Welchli, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.